Super, vielen Dank. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Danke, Mari. Kurz und knackig, ne? 4 Verse. Habt ihr eine Ahnung, wie viele Verse die Bibel hat? Mal schätzen? 31.100 laut ChatGPT. Ja. Aber diese 4 Verse, die wir gerade gehört haben, die haben es in sich. Das Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna ist ein Brief von 7, die an die Gemeinden im sogenannten Kleinasien geschickt wurden. Das liegt in der heutigen Westtürkei. Der Wilfried Acher hat uns ja letzte Woche schon ein bisschen zu dem Thema eingeführt, das uns nun insgesamt 7 Wochen begleiten wird. Und ich habe die Folie nochmal mitgebracht, wenn sie denn kommen will. Ah, jetzt ist sie da. Wunderbar. Danke. Ja, einfach nochmal, um uns ganz kurz abzuholen. Patmos ist die kleine Insel vor der Westtürkei. Dort war der Johannes, als er die Offenbarung empfangen hat. Und dann hatten wir letzte Woche das Sendschreiben an Ephesus, heute Smyrna, und so wird es im Kreise rumgehen. Die Offenbarung stammte etwa aus dem Jahr 95 nach Christus. Und der Kaiser zu der Zeit war Titus Flavius Domitian. Und Domitian war der Kaiser, der verfügt hat, als Herr und Gott angebetet zu werden. Dominus und Deus. Vielleicht lässt das schon erahnen, wie es denen erging, die dem Befehl nicht Folge leisteten. Der Wilfried hat uns auch letzte Woche schon gesagt, dass es sehr viele Auslegungen und Kommentare gibt. Und darauf bin ich auch bei meiner Predigtvorbereitung gestoßen. Und keine der 2 Auslegungen sind gleich. Und deshalb, das, was ich euch heute Morgen sage, bitte prüft alles und behaltet das Gute. Das, was uns auch die Jahreslosung sagt in Thessalonicher 5. Ziel der Offenbarung ist zu offenbaren, zu lüften, den Vorhang zu lüften, aufzudecken. Daniel im Alten Testament hatte die Anweisung, seine Botschaft zu versiegeln. Da steht in Daniel 12, versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Johannes hat ganz ausdrücklich die Anweisung in Offenbarung 22,10, versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches. Ja, konkret zu dem Brief an die Gemeinde in Smyrna. Maria hat uns ja die ganze Stelle schon vorgelesen. Ich habe die Stelle quasi nochmal als Hintergrund. Da ist sie. Denn wir gehen so Stück für Stück durch. Ich gehe mal auf den letzten Vers. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Denn dieser letzte Vers steht in allen 7 Sendschreiben. Und wenn du dich fragst, haben diese Schreiben was mit mir oder meiner Gemeinde zu tun, würde ich sagen, ja. Denn Johannes war aufgefordert zu schreiben, schreib nun auf, was du gesehen hast, was jetzt geschieht und was danach geschehen wird. Und wer ein Ohr hat, höre, das spricht zu den Einzelnen, das spricht den Einzelnen auch heute noch an. Und was der Geist den Gemeinden sagt, denke ich, spricht auch zu uns als Gemeinde heute. Zusätzlich sollten die Worte ja auch nicht versiegelt werden. Jetzt gehen wir aber von oben nach unten weiter vor, denn das ist jetzt individuell für Smyrna. Ich habe es überschrieben als Smyrna, eine Gemeinde unter Druck. Smyrna ist das heutige Izmir in der Westtürkei und der Name bedeutet Myrrhe oder Bitterkeit. Und obwohl es eine schöne, reiche Hafenstadt war, Ort voller Handel, Kultur, Religion, ist der Name Bitterkeit schon Programm. Smyrna war bekannt für seine Loyalität gegenüber Rom. Und der Kaiserkult wurde sehr stark praktiziert. Es war eine Pflicht, dem Kaiser zu huldigen. Und Christen, die sich weigerten, wurden als illoyale Staatsfeinde betrachtet. Wie lief das ab? Einmal im Jahr waren alle aufgefordert, dem Kaiser Weihrauch zu bringen. Und es wurde genau registriert, wer kam und wer nicht kam. Es gab Gilden, Vereinigungen von Handwerkern, die gemeinsame wirtschaftliche Interessen verfolgten. Und wer nicht zur Anbetung von Cäsar ist Herr kam und erschien und Weihrauch opferte, konnte auch nicht mehr in der Gilde sein und nicht mehr Handel treiben. Schon verlockend, oder? Nur ein bisschen Weihrauch, dann bleibt dein Leben verschont. Sag halt einfach, Cäsar ist Herr und du darfst weiter arbeiten, handeln, leben. Aus der Gilde ausgeschlossen zu sein, Entschuldigung, bedeutete Arbeitslosigkeit und Armut. Das Wort, was hier im Text steht, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, heißt bittere Armut, völlige Mittellosigkeit von der griechischen Wortbedeutung. Und das hielt über Jahrzehnte an, über Generationen. Der bekannteste Märtyrer dieser Zeit aus Smyrna ist Polycarp. Polycarp war noch ein Schüler von Johannes und um 155 nach Christus, also 60 Jahre nach der Offenbarung, wurde er öffentlich verbrannt, weil er sich weigerte, Cäsar ist Herr zu sagen. Seine letzten Worte sind überliefert, als 86 Jahre habe ich ihm gedient und er hat mir nie Unrecht getan. Wie kann ich meinen König lästern, der mich erlöst hat? Jesus sieht die Gemeinde und weiß um die Verfolgung und die Feindseligkeit, die den Menschen, den Gemeindemitgliedern begegnet. Und deshalb stellt er sich vor, als der, der tot war und lebendig wurde. Das umspannt Gründonnerstag bis Ostersonntag. Leid, Tod und Auferstehung. Welche Erfahrungen die Einzelnen auch haben, Jesus identifiziert sich mit ihnen. Er steht nicht oben oder sitzt auf seinem Thron im Himmel und schaut herab, sondern er sagt, ich kenne das. Ich war auch abgelehnt, arm. Ich wurde verspottet, gefoltert und getötet. Jesus sagt, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich. Was für ein Satz. Nicht reich an weltlichen Dingen. Reich an Glauben, Treue, Vergebung, Gnade, reich an Hoffnung, reich an festem Vertrauen auf Jesus. Reichtümer, die sich nicht ändern würden. Freude, die niemand stehlen kann. Und Gemeinschaft, die mehr zählt als alles, was wir verlieren können. 2. Korinther 6, Vers 10 steht, in aller Traurigkeit bleiben wir fröhlich. Wir sind arm und beschenken doch viele reich. Wir haben nichts und besitzen doch alles. Das ist für mich irgendwie das Geheimnis des Glaubens. Weiter geht's, ich weiß auch, wie bösartig du von Leuten verleumdet wirst, die behaupten, Juden zu sein, das aber nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Der Hintergrund ist, dass es in Smyrna eine große Synagoge gab. Und das Judentum war eine von Rom anerkannte Religion und ausgenommen von der Anbetung des Kaisers. Die Christen waren ursprünglich, wurden als jüdische Gruppierung angesehen. Aber als sie sich abgrenzten oder ausgegrenzt wurden, galten sie nicht mehr als erlaubte Religion. Es gibt Mutmaßungen, dass es zu Anfeindungen der Juden gegen die Christen kam. Aber was mit der Aussage Synagoge des Satans gemeint ist, da gibt es so viele Auslegungen. Mir kam bei der Vorbereitung der Vers Epheser 6, 12. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir hier sehen, dass Smyrna stand von mehreren Seiten unter Druck, Verfolgung und Verleumdung. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. In 5 der 7 Sendschreiben gibt es an dieser Stelle einen Tadel. Letzte Woche hat der Maria Acher über das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus gepredigt. Und da gab es ja die Kritik, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. In dem Brief an die Gemeinde in Smyrna steht, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Kein Tadel, keine Schönrederei, keine Vertröstung. Jesus ist ehrlich. Es wird schwer, vielleicht sogar sehr schwer. Manche werden ins Gefängnis kommen, manche werden sterben. Und doch, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Das ist nicht der Satz eines gleichgültigen Gottes. Das ist der Zuspruch eines Retters, der selbst durch Leiden gegangen ist und wusste, was der Gemeinde bevorstand. 10 Tage lang werdet ihr bedrängt sein. 10 Tage steht für eine begrenzte Zeit. Interessant fand ich an der Stelle eine Auslegung, und zwar, dass es von der Zeit der Offenbarung, als die Offenbarung geschrieben wurde unter Domitian, dann insgesamt 10 Kaiser gab, wo es Christenverfolgung in unterschiedlicher Ausprägung gab, von einzelnen Hinrichtungen bis hin zu schlimmen Verfolgungen. Ja, ich habe mal hier den Kaiser Diokletian mitgebracht. Das war eine sehr schlimme Verfolgung. Der hatte eine Edikt erlassen, Verbot der christlichen Gottesdienste, Zerstörung der Kirchen, Verbrennung der Schriften, Inhaftierung christlicher Beamter, Ämterverbot für Christen, Einkerkerung, Folterung aller Bischöfe, Todesstrafe für die Verweigerung des Kaiseropfers. Das war schon im Jahr 303 nach Christus. Das war die Nummer 9. Und der 10. dann war der Kaiser Galerius, der erst die Verfolgung von Diokletian fortgesetzt hat. Und dann kam es zu der Veränderung und es kam zu dem Toleranzedikt von Nikodemia, in dem das Scheitern der Christenverfolgung eingestanden wird. 10 Kaiser. 10 Tage, also eine begrenzte Zeit. Bleib mir treu bis zum Tod, dann gebe ich dir den Siegeskranz des Lebens. Treue zu Jesus stehen, egal wie die Bedrohung aussieht. Zum Siegeskranz gab es einen praktischen Bezug für die Christen in Smyrna. Smyrna nahm an jährlichen Wettkämpfen teil und hier wurden sehr begehrte Siegeskränze verliehen. So war diese Zusage vermutlich sehr bedeutsam für die Christen in der Zeit. Bei Johannes, nee, bei, wo steht's? Bei Jakobus, wenn das käme. Ja, bei Jakobus steht: Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Also, sei treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Nicht der Tod hat das letzte Wort, sondern das Leben. Jesus verspricht keine Flucht vor dem Leiden, sondern einen Sieg hindurch. Und wer überwindet, dem wird der zweite Tod nichts anhaben. Der zweite Tod, das ewige Getrenntsein, hat keine Macht mehr über die, die ihm gehören. Was ist der zweite Tod? Der zweite Tod ist in Offenbarung 20,14 erwähnt als der ewige Tod, der Feuersee, aber auch in Offenbarung 21,8. Aber die Feiglinge, die Treulosen und die, die sich mit abscheulichen Dingen abgeben, die sexuell unmoralisch leben und alle, die okkulte Praktiken ausüben, die Mörder, die Götzendiener und alle Lügner. Sie erwartet der See, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist. Das heißt der zweite Tod. Als Überwinder hatten sie nichts zu fürchten. Selbst wenn sie durch Martyrium gegangen waren, galt die Zusage, dass sie in die Herrlichkeit eingehen würden. Mit der Krone auf dem Haupt, der zweite Tod wird ihnen nichts anhaben können. Sei getreu bis in den Tod. Was heißt das heute? Treue bis zum Tod klingt schon sehr heroisch. Aber was heißt es bei uns, bei mir? Wo ist meine Treue gefragt? Nicht spektakulär, vielleicht im Kleinen. Verliere ich an Bequemlichkeit, an Ansehen, an Sicherheit? Verleumdung, Mobbing, glaube, für alle gilt, bleib treu, halte durch, wie damals für die Gemeinde. Für viele Menschen weltweit heißt es jedoch buchstäblich, ich verliere vielleicht alles und auch mein Leben für Jesus. Wisst ihr, dort, wo die Geschwister in Verfolgung ausgesetzt sind und zum Teil ihr Leben riskieren, wächst die Gemeinde. Im 2. Jahrhundert hat Tertullian geschrieben, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Und Verfolgung, auch Wachstum, aber auch viel Verfolgung gibt es heute noch in vielen Regionen der Welt. Ich habe euch nochmal, muss ich den irgendwo ganz konkret hindenken? Ja. Jetzt sind wir zu weit. Gehen noch eins zurück. Genau. Den hatte ich schon mal mit, diesen Weltverfolgungsindex im letzten Jahr. Das ist der Weltverfolgungsindex von 2014. Und dort sind in Gelb, Orange und Rot markiert die Länder, in denen die Verfolgung am schlimmsten ist. Je intensiver die Farbe, desto schlimmer. Und es ging damals, 2014, um etwa 100 Millionen Christen weltweit. Der neue Weltverfolgungsindex von 2025 hat zwei Merkmale. Einmal ist die gelbe Farbe verschwunden. Es gibt nur noch sehr starke und extreme Verfolgung, die dargestellt werden kann bei den 50 am meisten verfolgten Ländern. Und insgesamt sprechen wir von 380 Millionen Christen, die weltweit verfolgt werden. Das ist fast Faktor 4 gegenüber von vor 10 Jahren, 11 Jahren. Was können wir tun? Ich glaube, erstens überhaupt wahrnehmen, dass in vielen Ländern Millionen Geschwister sehr stark oder extrem verfolgt werden. Wir können zweitens für diese Geschwister beten. Und ich glaube, es ist aber drittens wichtig, dass wir Input bekommen, wie wir konkret beten können für die Geschwister. Es gibt verschiedene Quellen. Die meisten haben von Open Doors gehört. Da gibt es dieses Monatsheft. Ich habe das Heft vom Mai auch mitgebracht. Wer das möchte, kann sich da gerne eins mitnehmen. Es werden Länder vorgestellt, es werden Gruppen von Geschwistern vorgestellt und es gibt ein tägliches Gebetsanliegen. Es gibt auch eine App und eine tolle Webseite. Es gibt auch andere Organisationen. Ich glaube, wichtig ist, dass es in unser Bewusstsein kommt, dass wir für die Geschwister beten und konkret für die Geschwister beten. Markus Rode, der Leiter von Open Doors, spricht davon, dass der Blutkreislauf des Leibes Christi wiederhergestellt werden muss. Die verfolgte Gemeinde ist zersplittert in vielen Ländern, kleine Minderheiten, manchmal einzelne, fast immer im Untergrund, kaum noch eine offizielle Gemeinde. Und wir hier, wir können uns in Freiheit versammeln, wir können Gottesdienste feiern, wir können auch zum Teil in unserer christlichen Bubble leben, Gemeinde im Urlaub. Aber es gibt ja keine zwei Gemeinden. Hier, Epheser 4,16 sagt uns, durch ihn, Jesus, wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Die Liebe ist die größte Kraft. Aus Liebe ist Jesus gestorben. Und aus Liebe tun wir Menschen Dinge, die wir ohne Liebe nicht tun würden. Der Feind sät Zwietracht, Zweifel, Hass, will uns von der Liebe entfernen. Und die Liebe ist ja nicht das, was wir produzieren können, sondern das schenkt uns Jesus durch seinen Heiligen Geist. Der Feind will auch, dass wir die verfolgten Geschwister vergessen. Und es wird zunehmend schwieriger, in Kontakt zu bleiben. Oft wird in den Ländern das Internet gekappt und es wird alles getan, auch mit künstlicher Intelligenz, um die verfolgte Gemeinde noch mehr zu zersplittern. Die sichtbare Kirche verschwindet. In Algerien sind alle evangelischen Kirchen geschlossen, treffen nur noch im Untergrund. In Libyen ist extreme Vorsicht angesagt. In Afghanistan sind die paar Christen, die da sind, abgetaucht. Überwachung ist allgegenwärtig in China. Religiöse Bildung von Kindern ist verboten. Aber indem wir für die verfolgten Geschwister beten, kommt der Blutkreislauf in Schwung. Und es fließt nicht nur was an die verfolgte Gemeinde, sondern es ist ein Kreislauf. Es wird auch was zu uns zurückfließen. Und ich möchte abschließen mit der Bibelstelle aus Paulus, aus 2. Korinther 1,4. Da schreibt Paulus, während er im Gefängnis sitzt: In allen Schwierigkeiten ermutigt er, Gott der Vater, uns und steht uns bei, dass wir auch andere trösten können, die wegen ihres Glaubens angefeindet werden. Wir ermutigen sie, wie Gott uns ermutigt hat. Weil wir Christus gehören und ihm dienen, müssen wir viel leiden. Aber in ebenso reichem Maße erfahren wir auch seine Hilfe. Deshalb kommt es euch zugute, wenn wir verfolgt werden, denn unser Leid dient zu eurer Ermutigung und Rettung. Und wenn wir getröstet werden, dann geschieht auch das zu eurem Besten. Es gibt euch Kraft, die gleichen Leiden wie wir geduldig zu ertragen. Jesus sagt zu der Gemeinde in Smyrna: Hab keine Angst, halte durch, bleib treu. Und auch der Gemeinde und jedem Einzelnen von uns, denke ich, gilt: Halte durch, hab keine Angst. Amen. Wir haben jetzt einen Liedbeitrag und danach wollen wir ganz konkret für die verfolgte Geschwister in Verfolgung beten.
Leid ein Ende hat, und was ich mit den Augen sehe, kann meine Seele nicht verstehen. Ich weiß, du hast den besten Plan, auf den ich mich verlassen kann. Auf jedem noch so schweren Weg schau ich auf das, was nie vergeht. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Ich weiß, ich bin nur zu Besuch, denn wahre Heimat gibst nur du. Als Bürger deines Himmelreichs werde ich für immer bei dir sein. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn
mit Fokus auf die Ewigkeit. Lebe ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen, Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet hab.
Ja, der Helmut hat mich während der Predigt angestupst und gesagt, wie aktuell ist doch dieser Bibeltext. Und das ist also wirklich, hat er recht, Helmut, er ist leider sehr, sehr aktuell. So, wir kommen jetzt zu einer Gebetszeit. Wir werden gleich Ideen für Gebete hier in der Folienform sehen. Das ist aber keine Ausschließlichkeitskriterium. Wir sind viele Leute, wie gesagt, wir können hier unten keine Gruppen bilden, deswegen bitte kurze, aber auch laute Gebete, dass also, wenn hier vorne jemand betet, auch hier hinten jemand die Chance hat, das mitzukriegen, sonst wird es irgendwie ein bisschen anstrengend. Ich schließe dann ab. Ja. Und ich bitte dich auch, dass du uns, einfach jedem von uns, ein Land, eine Bevölkerungsgruppe aufs Herz legst. Herr, dass wir doch ja wirklich regelmäßig, wie es einfach auch schon gesagt worden ist, im Gebet für die Geschwister dort eintreten, Herr. Herr, und dass du uns aber auch ja bewusst machst, wo wir helfen können, Herr, wenn wir von hier aus etwas tun können. Amen. So, ich brauche mal einen Spickzettel. Wir kommen zur Kollekte. Haben wir eine Folie von JFC, Jugend für Christus? Ah ja, da ist sie. Also die haben ja, ich habe gestern Abend noch mal im Internet geguckt, ganz gewaltig einfach auch ihre Arbeit verändert. Überschrieben, eine Jugend für Christus, davon träumen wir, du auch. Und wir kennen ja den Markus Diebold, eine tolle Arbeit. Wir haben es also auch ja hier erlebt, dass wir auch von dem Jahresteam unterstützt worden sind. Hier stehen die aktuellen Schwerpunkte drauf. Weltweite Missionseinsätze für junge Erwachsene, JFC-Jahresteams, das sind die, die hier in Deutschland unterwegs sind, digitale Evangelisation, Superwoman und Centerarbeit. Sie sind auch sehr viel im Digitalen unterwegs und einfach eine richtig tolle Arbeit. Haben wir eine Folie über Termine? Bei mir ist nichts angekommen. Ah ja, gut. Also der Hinweis auf nächsten Sonntag, auf den Gottesdienst und auf die Gemeindefreizeit. Haben wir noch irgendwas vergessen? Open Doors Tag. Gut, Petra, du kommst eh nach vorne jetzt für den Segen, dann kannst du auch noch was zum Open Doors Tag sagen.
Ich dachte, wir hätten das hier drin. Der Open Doors Tag ist Ende Mai. Ja, genau hier. Am Christi Himmelfahrtswochenende ist donnerstags der Jugendtag, freitags ein Gebetstag und samstags der Tag für die gesamte Familie.